Ein Stück, das klingt, wie es heißt, Funkish, ein Track von der CD Best of Blues Through the Years, dem neuesten Album von Barbara Dennerlein. Sie hat es nicht nur komponiert, sondern natürlich hat sie höchst selbst die Hammond-Orgel gespielt. Barbara Dennerlein ist die berühmteste Jazzorganistin weltweit. Die Fachwelt überschüttet sie mit Lob und Auszeichnungen und erfindet auch lustige Ehrentitel wie Orgel-Tornado aus München oder, finde ich ganz besonders schön, die Schöne und das Fossil. Denn das Fossil Hammond-Orgel hat das Herz von Barbara Dennerlein erobert und ihre Hände und Füße gleich mit. Es freut mich, dass sie Zeit für uns hat. Guten Morgen, Barbara Dennerlein.
Ja, guten Morgen, Frau Juncker. Ich freue mich ebenso.
Die Orgel, die ist das Instrument des Jahres 2021. Für Sie ist sie sozusagen das Instrument Ihres Lebens. Warum?
Ja, absolut. Ja, weil erstens habe ich mich total in diesen Klang verliebt als Elfjährige, als ich zum ersten Mal eine Hammond-Orgel gehört habe. Und diese Liebe hat mich seitdem nicht losgelassen. Und die Orgel, finde ich, wird nicht umsonst als Königin der Instrumente bezeichnet, weil eine Orgel so vielfältig ist und weil man, wenn man mit Händen und Füßen spielt, halt wirklich alles drauf machen kann. Und es gibt eine riesige Klangvielfalt. Sie merken schon, ich könnte jetzt endlos referieren. Ich höre schon wieder auf.
Sie haben eben ganz bescheiden untertrieben. Sie haben gesagt, Sie haben mit 11 die erstes Mal die Orgel gehört. Sie haben sie, wenn ich richtig gelesen habe, geschenkt bekommen zu Weihnachten von Ihrem Vater. Und er hat gedacht, dass er die vielleicht abstauben könne, falls das nicht Ihr Instrument wäre. Damit war dann aber nichts. Woran haben Sie gemerkt, dass das genau Ihr Instrument ist?
Also ich muss jetzt noch ganz kurz dazu sagen, mit 11 Jahren habe ich noch keine Hammond-Orgel bekommen, sondern das war eine ganz kleine elektronische Orgel mit nur einem Manual. Das war mein allererstes Instrument. Die Hammond-Orgel kam dann später, als man halt merkte, ja, da ist mehr dahinter und ich habe Begeisterung und Talent. So ist das entstanden. Entschuldigung, jetzt habe ich aber einen Faden verloren.
Ja, aber da haben Sie gleich einen neuen Faden gelegt, nämlich können Sie denn mal für Menschen, die die Hammond-Orgel, ja, vor allen Dingen die Hammond B3-Orgel nicht so ganz vor Augen haben, kurz die wichtigsten Eigenschaften erklären?
In Kürze gar nicht so einfach. Also eine Orgel zeichnet sich eigentlich dadurch aus, im Vergleich jetzt zu einem Keyboard oder einem Piano, dass sie meistens mehrere Manuale hat. Also bei der Hammond-Orgel sind das zwei Manuale und vor allem ein Fußpedal, also das heißt ein drittes Manual, was man mit den Füßen bedient, auf denen spielt man die Bässe. Das ist schon mal ganz typisch für die Orgel und es ist auch ein Instrument, das nicht anschlagsdynamisch ist wie das Klavier zum Beispiel, sondern man hat dann nochmal mit dem rechten Fuß bedient man das in der Regel einen Fußschweller, mit dem man dann die Dynamik ansteuert und man kann an der Orgel mit Hilfe von Registern, also das sind einzelne Klangbausteine, kann man also sehr viel am Klang auch verändern und sehr intuitiv auch beim Spielen. Also man hat da sehr viele Möglichkeiten. Also es ist recht komplex.
Ja, es ist sehr komplex, es ist sehr kompliziert und dann kommt noch dazu, dass das ja ein ziemlicher Trumm ist. Diese zwei Manuale und dann die Pedalklaviatur. Sie spielen tatsächlich mit allen Vieren. Da ist der ganze Körper in Bewegung. Wie koordiniert man das, zwei Manuale und die Pedale?
Ja, dafür muss man natürlich fest üben, dass man die Unabhängigkeit erreicht. Man muss ja mit vier Gliedmaßen unabhängig sein. Jetzt, wenn man sich überlegt, ein Schlagzeuger, der muss ja auch völlig unabhängig sein mit vier Gliedmaßen. Bei der Orgel kommt aber erschwerend noch dazu, dass man ja auch noch Töne spielen muss. Also sprich Improvisationen jetzt im Jazz, Melodien, Mehrstimmigkeit, Akkorde. Man begleitet sich selber. Also man ist in vielerlei Hinsicht da gefordert. Und wie gesagt, das muss man wirklich einfach immer wieder üben und ich übe auch jeden Tag und auch um auch körperlich jetzt da fit zu bleiben, weil wenn dann beide Beine in der Luft hängen die ganze Zeit und spielen, das ist natürlich auch für den Körper anstrengend. Mhm.
Also Sie sagen
eigentlich Hochleistungssport.
Ja, das sieht man, wenn man Ihnen beim Spielen zuguckt. Sie haben eingangs gesagt, lieber auf den ersten Ton. Und in den 70er Jahren hat es diesen Hammond-Orgel-Boom auch gegeben. War Ihnen da klar, das ist mein Beruf auch? Gab es da einen Schlüsselmoment?
Also ich habe über die Frage nie nachgedacht. Das war für mich völlig selbstverständlich. Ich habe einfach angefangen, das Instrument zu lernen. Das war mein erstes Instrument. Ich hatte 1,5 Jahre einen Lehrer, der hatte eben diese Original Hammond B3. Da muss man also dazu sagen, ein Röhreninstrument, nicht zu vergleichen mit einer elektronischen Orgel. Das ist was ganz anderes. Und diese Original Hammond Orgel, die hat halt diesen fantastischen Klang. Und das hat mich halt unglaublich begeistert. Und dann bin ich da so reingewachsen. Ich habe mit 12, 13 schon die ersten Konzerte gegeben, mit 15 schon die erste längere Engagement in einem Münchner Jazz Club. Und ja, das war einfach wie wachsen, wie in die Schule gehen, ganz normal für mich. Und ich habe dann mein Abitur gemacht und bin dann gleich auf Tournee gegangen, habe ja damals auch alles selber organisiert, hatte schon meine eigenen Bands. Und so ist es eigentlich ganz nahtlos von der Schulzeit losgegangen. Und ja, und das tue ich eigentlich bis heute. Und das habe ich nie irgendwie in Frage gestellt oder die Situation, die ja viele junge Leute haben, zu überlegen, was will ich denn mal machen, was will ich werden. Das hatte ich nie. Also ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Für mich war das einfach irgendwie ein Teil meines Lebens und das war einfach so. Das war das, was ich wollte, was meine Begeisterung war und da habe ich nicht mal hinterfragt. Also ich habe es einfach gemacht.
Ja, und seit 1994 haben Sie sich auch intensiver mit der Kirchen- und Konzertorgel beschäftigt. Sie spielen auch auf der Kirchenorgel Jazz. Wie passt das?
Sehr gut. Aber es ist fast noch eine größere Herausforderung als an der Hammond-Orgel, weil man jedes Mal wieder ein ganz neues Instrument vor sich hat, weil es gibt riesengroße Unterschiede zwischen den einzelnen Pfeifenorgeln, also die ja auch nicht nur in Kirchen, sondern auch in Konzertsälen, Philharmonien stehen. Und man steht jedes Mal wieder vor einem ganz neuen Instrument, unterschiedliche Register, unterschiedliche Anordnungen, unterschiedliche Mechanik, also wie sich das Instrument spielt. Die Manuale sind nicht gleich, die Pedale gibt's unterschiedliche. Also es ist immer wieder eine komplett neue Herausforderung und dazu kommt, je nach Technik der Orgel, gibt's ja immer eine gewisse Verzögerung. Also sprich, bei der Hammond-Orgel drücke ich eine Taste und dann kommt sofort der Ton. Bei einer Pfeifenorgel ist das immer so ein bisschen träger. Das kann man sich vorstellen, wie wenn der Dirigent ein Symphonieorchester dirigiert. Da ist da auch nicht der Einsatz auf dem Punkt wie bei uns in der Jazzmusik, sondern das hat eine gewisse Dynamik. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, in der Jazzmusik zum Beispiel, wenn es swingen soll oder funky, wir hatten den Titel funkisch, ne? Das muss ja genau auf dem Punkt sein, dass das groovt. Und da muss man dann je nach Instrument einfach früher spielen sozusagen, also früher die Taste drücken. Vor allem die Pedale sind träger, um diesen Groove dann zu erzeugen, dass das dann akustisch richtig ankommt. Und die Pedale, da musste ich halt auch eine komplett neue Pedaltechnik lernen, weil bei der Hammond-Orgel, da habe ich meist mit einem Fuß gespielt, mit dem linken, und nur mit beiden für Bass-Soli, weil man ja mit dem rechten diesen Schweller bedient, also das Volumenpedal. Bei der Kirchenorgel spiele ich eigentlich meist mit beiden Beinen, weil man auch mehr Legato spielen muss als bei der Hammond-Orgel, wo ich einen gesampelten Kontrabass spiele.
Also, unglaublich komplex. Sie sich alles so drauf schaffen. Jetzt finden ja im Moment gerade keine Konzerte statt. Ist das da ein Vorteil, dass Ihr Instrument alleine schon wie ein halbes Orchester klingt? Will sagen, können Sie irgendwo spielen?
Nein. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Mir tut's besonders weh, gerade jetzt, wo die Orgel als Instrument des Jahres quasi auserwählt wurde und ich darf ausgerechnet jetzt keine Konzerte spielen. Also es tut wahnsinnig weh, weil man will ja dem Publikum was geben, man will ja Freude schenken, man will gemeinsam einen tollen Abend erleben. Das ist ja das, auch dieses Feedback, dieses Gemeinsame mit den Zuhörern, das ist ja das, wovon die Musik lebt, also respektive gerade die Jazzmusik, die ja von Improvisation und Spontanität lebt, die man ja auf der Bühne hat. Also man kann sich ja mit dem Publikum zu einem Höhepunkt einfach hochschaukeln und das ist ja total weg, abgesehen jetzt von der finanziellen Seite. Und das ist ganz schrecklich. Also ich empfinde das ganz furchtbar, weil ich vermisse das so sehr, einfach live den Leuten mit meiner Musik Freude machen zu können. Und damit mir selber natürlich auch, ist ganz klar. Ne?
Hoffen wir auf den Sommer.
wir können einfach nur hoffen, aber ich denke mal, dieses Jahr, das kann man ziemlich vergessen.
Dankeschön, Barbara Dennerlein.
Ja, sehr gerne.
Und
ich hoffe, dass ich bald wieder vor Publikum spielen
darf. Das hoffen wir auch. Tröstlich, dass es bis dahin und in diesen Zeiten Tonträger gibt. Die neue CD von Barbara Dennerlein heißt Best of Blues Through the Years. Und unter den erfolgreichen Rätsellösern werden wir sie verlosen. Sie können das Rätsel nochmal nachhören auf swr2.de bei unserer Orgelmatinee und dort auch dieses Gespräch mit Barbara Dennerlein. Dankeschön, Frau Dennerlein.
Ja, sehr gerne.